diese befreiende Wirkung, mal über Dinge sprechen zu können, mal Schwäche zeigen zu können, einfach all die Gefühle mal laufen zu lassen, die man sich im normalen Alltag nicht traut. Die Familien, die Eltern müssen hier funktionieren, müssen sehr viele Dinge auch medizinisch-pflegerisch übernehmen. Und da bleibt meiner Erfahrung nach oft wenig Zeit auch für Gefühle der Trauer, der Wut, der Verzweiflung.
Herzlich willkommen bei Wegbegleiter, dem Podcast für Familien mit einem schwerkranken Kind. Schön, dass Sie zuhören. Mein Name ist Anna Lammer, ich bin Kulturwissenschaftlerin, Fachkraft für Palliativcare für Kinder und Jugendliche und Projektleiterin der Landesstelle Baden-Württemberg Palliativcare für Kinder und Jugendliche hier am Hospiz in Stuttgart.
Heute gibt es wieder einen spannenden Expertenbeitrag bei Wegbegleiter. Dazu habe ich Henning Ross eingeladen. Er ist Diplompsychologe und Mediator. Henning Ross arbeitet als Psychologe bei dem Stuttgarter SAPV-Team hier in Baden-Württemberg. Und er und sein Team begleiten Familien mit einem schwerstkranken Kind zu Hause. Sie sind 24 Stunden, 7 Tage die Woche für die Familien erreichbar und unterstützen sie in allen Lagen. Ja, und heute sprechen wir über seine Arbeit als Psychologe und seine Erfahrungen mit den Familien mit einem schwerkranken Kind. Ja, und ich freue mich sehr. Herzlich willkommen.
Ich freue mich auch. Herzlichen Dank.
Wenn Sie mögen, können Sie sich zu Beginn sehr gerne einfach mit ein paar Worten vorstellen, wer Sie sind, was Sie machen.
Ja, gerne. Also Sie haben mich ja schon kurz vorgestellt. Mein Name ist Henning Ross. Ich bin 57 Jahre alt. Geschieden, habe selber 3 Kinder und ja, bin im ersten Beruf Kinderkrankenpfleger und habe auch meinen Zivildienst in der Kinderklinik gemacht und war von daher immer eigentlich mit Familien und die ein krankes Kind haben, verbunden in irgendeiner Art und Weise. Und habe dann nach meinem Psychologiestudium in Stuttgart schon am Olka-Hospital gearbeitet, damals noch in der Mukoviszidose-Ambulanz. War dann in der Reha-Klinik, auch für chronisch kranke Kinder, und habe dann jetzt im letzten Jahr das Angebot bekommen, eben in diesem KIPAK-Team, in dem Palliativteam für Kinder im Olka-Hospital mitzuarbeiten. Ja, und das ist eine sehr erfüllende Arbeit und ja, so sind wir uns ja auch letztendlich begegnet über den Dreh und freue mich, heute ein bisschen berichten zu können.
Schön. Was genau ist denn Ihre Aufgabe oder Ihr Auftrag als Psychologe im SAPV-Team?
Ja, also letztendlich geht es darum, die Familien psychosozial zu versorgen. Das ist jetzt, ich erkläre es den Familien eigentlich immer so. Primär gibt es natürlich eine Menge, vor allen Dingen medizinische und pflegerische Fragen auch. Und das sind die Kolleginnen meistens auch sehr stark und ganz automatisch auch involviert. Aber wenn man natürlich ein Kind hat, was in so einer schwierigen Situation ist, also palliativ heißt ja auch immer, dass wir in der Regel davon ausgehen, dass die Kinder nicht mehr sehr lange leben, da kann man sich vorstellen, dass dann natürlich auch andere Probleme ringsherum entstehen. Das fängt bei sozialrechtlichen Fragen an, deswegen haben wir im Team auch immer eine Sozialpädagogin. Aber auch natürlich Fragen, wie gehe ich mit dieser Situation um? Was kann ich als Eltern für mich selber tun? Und je nach Alter, was wollen die Kinder auch? Was wollen die Jugendlichen? Was gibt's für Fragen rund um dieses belastende Thema? Will ich das überhaupt ansprechen? Will ich es nicht ansprechen? Also da gibt's ein sehr weites und breites Feld an Fragen, wo wir, also ich bin ja nicht alleine, bei uns im Team ist noch der Seelsorger Hubertus Busch mit tätig in diesem psychosozialen Team. Also es gibt eine Menge an Themen, die links und rechts neben der Medizin und der Pflege auftauchen können. Mhm. Ja, also und wenn ich gleich weitermachen darf, dann es ist natürlich gerne schon so, dass wir das als Angebot verstehen. Also viele sind erstmal ein bisschen skeptisch und sagen, oh, jetzt brauche ich auch noch einen Psychologen, ich bin noch nicht psychisch krank. Aber der Ansatz ist natürlich ein anderer. Das ist das kritischste Lebensereignis überhaupt oder eins der kritischsten überhaupt, wenn man also ein Kind hat, was so schwer krank ist. Und deswegen ist unser Angebot immer unterstützen. Das heißt, wir gucken einfach, was können wir tun, was können wir auch im Alltag noch einbauen, was gibt's auch an Entspannungsmöglichkeiten, an Entspannungsmethoden. Wir versuchen also ganz eng an den Bedürfnissen der Familie uns zu orientieren und nicht sozusagen als Besserwisser aufzutauchen oder zu sagen, sie sind jetzt psychisch krank, sie brauchen einen Psychologen, sondern Es geht erstmal darum, überhaupt einen Kontakt zu den Familien herzustellen, ein bisschen Vertrauen auch zu bekommen und auch aufzuklären über die Möglichkeiten. Also manchmal sind die Situationen auch so, dass die Familien überrannt sind, je nach Dynamik, und dann steht auch noch der Psychologe in der Tür. Das ist manchmal auch eine Überforderung. Und da gilt es erstmal zu sortieren und zu gucken, was können wir tun, was können wir nicht tun.
Ja, das heißt, wenn Sie neu in eine Familie reinkommen, dann lassen Sie sich wirklich komplett nur auf diese Familie ein. Es gibt kein Standard-Rezept, was Sie dann in jeder Familie anwenden, sondern Sie lassen sich eingucken, was ist die Lage, und dann wird zusammengeschaut, Hand in Hand, was passt oder.
Genau. Also es ist erstmal so, dass wir, dass bei einem ersten Kontakt meistens eine Kinderärztin und eine Kinderkrankenschwester in die Familie gehen und sich vorstellen. Und da wird immer auch schon gefragt, hätten Sie denn Bedarf? Wir versuchen, wenn es irgendwie geht, auch alle Familien kennenzulernen von psychosozialer Seite aus. Jetzt ist es aber manchmal doch so, dass Familien ein bisschen zögerlich sind, und wenn die sagen, wir können uns das nicht vorstellen, dann respektieren wir das auch erstmal. Und dann ist es tatsächlich so, dass wir, ich sage immer, einen Bauchladen an Methoden dabei haben. Also auch zu gucken, wenn die Situation schon lange anhält, könnte es vielleicht auch sein, dass einer der Elternteile, sagen wir mal, neben der normalen Belastung vielleicht auch schon in Richtung Depression, ja, dass da vielleicht schon eine Depression da ist oder eine Angststörung, das kommt manchmal vor, dass wir da eventuell auch Hilfestellungen geben können, dass dadurch, dass sowohl Herr Busch als auch ich eine Menge an Erfahrungen mit anderen Familien haben, dass wir auch vielleicht Ideen haben, was andere Familien erfunden haben, um in dieser Situation quasi irgendwie klarzukommen. Oft ist immer die Frage auch nach Ressourcen. Also wie kann ich die wieder auffüllen? Was können Eltern oder auch manchmal Kinder in dieser belastenden Situation für sich selber tun, damit sie da einigermaßen gut durchkommen? Also immer auch die Frage, wie sind die sozialen Kontakte, wie läuft auch die Kommunikation mit denen ab? Also oftmals gibt es auch so eine Sprachlosigkeit auf beiden Seiten, dass Freunde irgendwie nicht gerne helfen wollen, aber nicht können. Da auch Mut zu machen, wirklich auch Eltern zu bestärken, dass sie vielleicht auch mal abends weggehen, dass sie sich mal einen Babysitter nehmen, weil oft auch so die Angst da ist, kann ich mir das überhaupt leisten, darf ich das? Und bis hin zu ganz konkreten Aufenthalten, zum Beispiel auch Vermittlung zum Kinderhospiz oder zu anderen Einrichtungen, wo wir sagen, da können die Eltern oder die Kinder, die Jugendlichen auch ein Stück weit Entlastung erfahren.
Ich finde ja das Schöne so an den SAPV-Teams, dass die wirklich so multiprofessionell interdisziplinär besetzt sind. Und so wie Sie das jetzt gerade beschreiben, der Arzt in Ihrem Team oder die Ärztin kommt mit einem ganz anderen Blick in die Familie rein, checkt ganz andere Dinge ab. Und Sie ja als Psychologe ja auch nochmal. Sie betrachten eine ganz andere Ebene.
Genau. Und es ist, und diese Informationen auch natürlich mit Einverständnis der Familien immer zusammenzutragen und dann gemeinsam zu entscheiden, was könnte ein guter Weg sein, und mit dieser Entscheidung wieder in die Familien zu gehen und zu sagen, so, das haben wir uns vorgestellt, und das auch ein Stück weit transparent zu machen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Methode, weil diese schwierige Situation, das kann auch nicht einer alleine entscheiden und sagen, so, das ist jetzt richtig oder das ist falsch, sondern das kann man nur unter verschiedenen Blickwinkeln machen und dann immer auch unter Bezugnahme oder was die Familie oder was der Patient letztendlich auch will.
Ja, aus Ihrer Sicht, was sind so die größten Herausforderungen für Familien mit einem schwerkranken Kind oder schwerstkranken Kind?
Ja, also das ist schon dadurch, ich sag mal, dadurch, dass wir auch Palliativteam heißen, ist eigentlich immer klar, dass ein Stück weit diese Endgültigkeit nochmal ganz stark in Vordergrund tritt. Ja, also wenn ich zum Beispiel einen onkologischen, also einen Krebspatienten nehme, da gibt es ja immer irgendwie noch Hoffnung, und man denkt vielleicht, die Chemo oder Bestrahlung, je nach Therapieart, kann ich immer noch mal irgendwas machen. Aber wenn dann das Wort Palliativ fällt, dann heißt es im Prinzip, ich kann nicht mehr heilend therapieren, sondern ich muss mich darauf einstellen, dass mein Kind oder der Jugendliche eben lebensverkürzt, dass die Situation jetzt eben lebensverkürzt ist, und dann ist natürlich immer die Angst da, die große Frage, wie viel Zeit habe ich noch? Und auf der anderen Seite auch die Medizinerinnen natürlich auch sagen, wir wissen es nicht so genau, aber da natürlich wahnsinnig viel von abhängt und diesen Spagat irgendwie auszuhalten, auf der einen Seite das zu genießen an Zeit und mit Lebensqualität vielleicht auch zu füllen, was man noch hat, und auf der anderen Seite die Angst, es könnte auch ganz schnell wieder vorbei sein. Und ja. Das ist, glaube ich, also wenn man sich, wie gesagt, ich habe selber 3 Kinder, wenn man sich versucht, da rein zu versetzen, das geht eigentlich kaum, das zerreißt einen ja schier. Und ich denke, da irgendwie mit umzugehen und mal sich dessen bewusst zu sein und im nächsten Moment auch abzuschalten und so zu tun, als sei das nicht so, das ist auch ein Stück weit normal. Und so in diesen Spagat kommen wir auch oft mit den Teams, ja, dass wir nicht so genau wissen, an welcher Stelle sind die Eltern oder die Patienten selber auch gerade. Und das ist immer wieder neu schwierig, quasi zu gucken, wo sind wir da eigentlich und was braucht jetzt die Familie auch im Moment? Möchte die heute reden oder ist die eigentlich froh, wenn ich heute mal nicht komme und den nicht alles auspacken müssen?
Das wollte ich gerade sagen. Es ist ja dann auch kein konstanter Zustand, der dann so bleibt,
genau.
Sondern es verändert sich ja ständig.
Genau.
Es kann an dem einen Tag können die Worte heilsam sein und am anderen Tag können sie unglaublich verletzen. Also ja. Es schwankt ja teilweise auch sehr, sehr stark, könnte ich mir vorstellen.
Ja, absolut. Also es gibt ein Zitat von Oscar Wilde, der muss wohl mal gesagt haben, wo Leid ist, ist heiliger Boden. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil man, das beschreibt eigentlich so ein bisschen, dass man, ja, also, oder für mich kann ich sagen, dass ich mich da auch immer sehr, sehr vorsichtig bewege und feine Antennen haben
ja,
muss
ich
eigentlich.
Gänsehaut bei dem Zitat. Ja,
genau. Ja, genau. Ja. Also das beschreibt es für mich eigentlich ganz schön. Und dann gibt es einfach auch sehr viele lustige und spaßige Momente, also wo es dann wieder ganz lebendig ist und dann gibt es wieder traurige Momente. Oder ich merke auch, dass ich so als Mann manchmal für die Väter auch ganz wichtig bin, wo dann Mütter sagen, also es wäre ganz gut, wenn mein Mann auch mal käme oder sie zu meinem Mann kommen würden, aber er will nicht so richtig, ja, und manchmal ergeben sich dann ganz schöne Situationen. Ich war jetzt mit einem Vater einfach mal eine Runde spazieren zusammen mit dem Hund, das war eigentlich ganz schön. Ja, hat nochmal ganz andere Perspektiven auch eröffnet und ja, dass Männer vielleicht auch mal Gefühle zeigen können und das ist vielleicht einem Mann gegenüber ein bisschen einfacher.
Ja. Wir haben gerade über die Herausforderungen gesprochen. Was sehen Sie so als die größten Ressourcen der Familien? Nehmen Sie da auch was Besonderes wahr?
Sie meinen, was die Familien selber mitbringen?
Ja, genau.
Ja, klar. Also man muss sich natürlich vorstellen, was in der Regel sind Familien, wenn sie jetzt einen langen Weg schon vor, da haben die ja schon ganz viel gelernt, auch so im medizinischen Umfeld. Also wenn wir Patienten haben, die schon sehr lange krank sind, was sehr häufig der Fall ist, jetzt bei onkologischen oder neurologisch erkrankten Kindern, dann bringen die Eltern eine Menge Fachwissen auch mit. Das ist manchmal nicht so ganz leicht, weil die natürlich dann auch viele Entscheidungen anzweifeln, aber niemand kennt natürlich die Kinder so gut wie die Eltern. Und dann gibt's natürlich manchmal Situationen, wo Dinge ganz schnell passieren. Also da ist immer so ein bisschen, glaube ich, ja, was beeindruckt mich da am meisten? Ich glaube, wenn Familien da gut zusammenhalten können, wenn auch Paare miteinander sich gut absprechen können, wenn die Kommunikation gut ist, wenn sie ein gutes soziales Umfeld haben. Also wir erleben es ganz oft, dass dann auch die Großeltern mit dabei sind, dass Geschwister der Eltern mithelfen, dass es Nachbarn gibt, die da mit einsteigen. Und das sind natürlich unglaublich gute Ressourcen für solche Familien.
Ist es dann auch Ihre Aufgabe, sozusagen den Familien diese Ressourcen auch mal wieder aufzuzeigen,
ja,
und zu sagen, schaut, was ihr alles habt um euch rum?
Genau.
Und weil vielleicht manchmal sieht man es gar nicht mehr.
Man sieht es vielleicht nicht oder man traut es sich auch nicht. Also ganz oft erlebe ich auch, dass Familien dann sagen, ach, die haben wir schon so oft gefragt. Und da bin ich ein großer Fan, das einfach auch transparent zu machen oder vielleicht auch zu verteilen. Ja, also kann mich an eine Situation erinnern, wo wir dann wirklich drüber gesprochen haben, dass auch gesagt, also wenn ihr mir jeden zweiten Tag was kochen könntet, ja, oder das in der Nachbarschaft verteilen. Also wenn die, das Leid ist ja so groß und da hat man so das Gefühl, man kann da gar nichts machen, aber so viele kleine Signale sind eben oder kleine Hilfsangebote sind auch wichtig, dass zum Beispiel jemand das Essen kochen übernimmt in der Situation oder dass jemand die Geschwisterkinder betreut. Ja, deswegen sind wir auch so dankbar, dass die ambulanten Kinderhospizdienste oft mit in diesen Familien sind, die einfach links und rechts nochmal einfach Freiräume für die Eltern oder eben auch besondere Momente auch für die Geschwisterkinder zum Beispiel schaffen können. Ja, also das sind so Punkte, wo ich glaube, dass das hilft ganz viel, wenn man da, ja, wenn man letztendlich die Kommunikation auch unterstützt und die Bedürfnisse identifiziert und das Dinge auch, ja, wo man sich traut, Dinge auch auszusprechen.
Ja, klar aus, ja, klar ausspricht.
Ja, das, also ich kann mich an eine Patientin erinnern, die mit ihren Freundinnen auch dahingehend gesprochen, dass sie gesagt hat, so, und ihr müsst es aushalten, dass ich an einem Tag sage, ich will über meine Krankheit sprechen, an einem anderen Tag, ich will nicht drüber sprechen und an anderen Tagen, ich weiß es heute nicht.
Ja, genau. Also,
genau, und das macht es dann fürs Gegenüber auch leichter, als wenn dann jeder vor sich hin rumdruckst und man
das
denkt,
heute,
ich spreche lieber.
Ja,
genau, also da auch ein bisschen mutig zu sein und vielleicht ein bisschen über das rausgehen, was man vielleicht normalerweise mit Freunden oder wie man Dinge besprechen würde, auch da, das zähle ich so zu meinen Aufgaben. Aber es ist, das ist letztendlich auch das, sagen wir mal, das, ja, was das Erfüllende an dieser Aufgabe, dass ich doch einen sehr breiten Spielraum habe. Und auf der einen Seite ist es natürlich sehr schön und vielfältig, dass ich den habe. Auf der anderen Seite versuchen wir auch immer zu gucken, wie können wir am besten hilfreich sein. Und das ist nicht immer so leicht, weil, wie gesagt, durch die Schwere der Situation die Familien das oft selber auch noch nicht so genau wissen, was sie jetzt brauchen und was nicht. Mhm. Und da braucht es manchmal auch ein bisschen Experimentierfreudigkeit. Das klingt jetzt ein bisschen komisch vielleicht in dem Zusammenhang, aber das ist eben wichtig, dass man da eng an den Menschen dran bleibt, die wir begleiten.
Ja. Haben Sie vielleicht auch irgendwelche Rückmeldungen von Familien, also was Sie besonders schätzen an der Unterstützung durch Sie als Psychologe? Also worin erfahren die Familien die größte Entlastung durch ihr Dasein?
Also ich erlebe ganz oft, dass es, dass Menschen mir sagen, oh, ich bin so froh, dass Sie jetzt da sind. Ich möchte es einfach mal alle einfach jemand erzählen, so am Stück auch. Mhm. Ich hatte kürzlich eine Mutter, die hatte ihre anderen alle Kinder auch quasi versorgt und hat sich an den Tisch gesetzt, der freigeräumt, weil er hat gesagt, so, ich weiß, ich werde jetzt weinen müssen, aber das muss jetzt einfach sein. Also einfach diese befreiende Wirkung, mal über Dinge sprechen zu können, auch vielleicht mal Schwäche zeigen zu können, also einfach die all die Gefühle mal laufen zu lassen, die man sich im normalen Alltag nicht traut. Also die Familien, die Eltern müssen hier funktionieren, müssen sehr viele Dinge auch medizinisch-pflegerisch übernehmen. Und da bleibt meiner Erfahrung nach oft wenig Zeit auch für Gefühle der Trauer, der Wut, der Verzweiflung. Und ja, also das ist so ein Element. Und dann auch die Tatsache, dass ich tatsächlich zu den Familien hinfahren kann, weil die sind oft so eng getaktet, dass die ein Hilfsangebot jetzt vor Ort in der Regel gar nicht annehmen können.
Ja.
Also das ist was, was viele Eltern sagen, dass sie froh sind, dass ich wirklich nach Hause kommen kann und dort im Umfeld die Beratungsgespräche dann führen kann.
Was mich noch interessieren würde, für Sie persönlich, erinnern Sie sich an eine Situation oder ein Erlebnis aus einer Begleitung, wo Sie selber sehr ermattet oder frustriert, erschöpft rausgegangen sind, wo es einfach auch für Sie nicht gut war?
Ja, das kommt immer wieder vor. Wenn vielleicht die Familie selber auch Strategien wählt, wo sie sagt, wir wollen auch mit unserem Kind eigentlich nicht über diese Situation sprechen. Mhm. Also wenn jetzt gerade je älter die Kinder sind und auch Jugendliche oder junge Erwachsene, wenn dann Familien sagen, wir wollen das eigentlich nicht offen mit unseren Kindern besprechen, das fällt mir meistens sehr schwer. Mhm. Das ist so eine, oder wenn ich das Gefühl habe, ich konnte mich nicht so, habe nicht so einen richtig guten Kontakt gefunden zu der Person gegenüber. Das kommt immer mal wieder vor, weil vielleicht die persönliche Passung nicht so gut ist oder aber weil die Situation ungünstig war. Ja, da muss das ist manchmal schwierig für mich, ja. Aber das ist auch Teil der Situation, ja, dass man und vielleicht sich in dem Ganzen dann auch nicht zu wichtig zu nehmen, ja. Also es ist ja nur ein kleines Rad von Unterstützung in diesem Gesamten und manchmal ist es ganz wertvoll und wichtig, aber am nächsten Tag ist zum Beispiel die Physiotherapie, die dann Atemerleichterung schafft für den Patienten oder die medizinische Beratung einfach viel, viel wichtiger. Und das ist, ja, also auf der einen Seite das Angebot zu machen, aber auch zu sehen, man ist nur ein Teil von einem großen Apparat, der die Familien ja in der Regel versorgt.
Und umgekehrt, eine Situation, wo Sie ganz erfüllt, gestärkt, motiviert.
Das kommt zum Glück öfter vor.
Sehr gut.
Ja, das ist also immer dann, wenn ich hinterher in Gesichter gucke, die ein bisschen erleichtert aussehen, die vielleicht auch, wo man wieder so ein bisschen in Augen guckt, die vielleicht wieder ein bisschen präsenter sind. Ja, also wenn ich das Gefühl habe, da war die Begegnung eine gute und die Menschen, die ich beraten habe oder mit denen ich in Kontakt war, sind ein bisschen erleichtert.
Schön.
Ja, das ist auch manchmal bei Jugendlichen so, dass es, ich kann mich an eine Situation erinnern, da war es auch, also ganz lustig eigentlich, wurde im Vorfeld, also haben wir dann über Umwege erfahren. Hoffentlich kommt da nicht so ein alter Mann oder und dann stand da auch noch der alte Mann natürlich in der Tür. Aber es hat trotzdem ganz gut gepasst und es war sehr berührend auch zu sehen, also welche Gedanken sich die Jugendliche in dem Fall gemacht hatte, auch über die verbleibenden Monate und wie sie ihre Zeit mit ihren Eltern, mit ihren Geschwistern verbringen wollte und mit welcher Tiefe und ja, Konsequenz letztendlich sie viele Dinge schon durchdacht hat und einfach nur noch mal wissen wollte, wie das für mich so klingt und dann dabei eben auch geweint hat und gesagt hat, ja, das ist eigentlich auch schrecklich, denn eigentlich möchte sie ja lieber länger leben und ja, also das sind schon Momente, die dann ja, unter die Haut gehen und die letztendlich, glaube ich, dann aber hilfreich sind.
Ja. Sie begleiten sehr, sehr viele Familien in ihren Emotionen und im Umgang mit herausfordernden Situationen. Wie schützen Sie sich selber? Also wie begleiten Sie sich selber sozusagen, dass Sie auch eine professionelle Distanz wahren können?
Ja, also da gibt es verschiedene Elemente. Also einmal denke ich so die Lust am eigenen Leben, ja, also Dinge zu tun, die einem selber Spaß machen, die Ressourcen immer wieder aufzufüllen, was man so braucht. Dann haben wir natürlich Supervision, dann der Austausch mit den Kolleginnen im Team oder auch so kleine Momente, wo ich zum Beispiel mit dem Seelsorger spreche, du, das und das ist mir passiert und auch umgekehrt, wo man sich dann gegenseitig stützt. Das finde ich, ja, ist einfach total wichtig, um selber im Lot zu bleiben, weil ich glaube immer, wenn ich zu Menschen gehe und selber nicht einigermaßen in meiner Mitte bin, dann funktioniert es auch nicht, weil ich glaube, gerade solche Eltern und Patienten haben ein feines Gespür dafür, ob jemand jetzt kommt und quasi Fragebogen zückt und guckt, was ist hier los oder ob sich jemand wirklich auf sie einlassen kann und will.
Ja. Die Unterstützung durch einen Psychologen finde ich ist eine sehr, sehr wichtige in der Begleitung von Familien. Und ich höre auch immer wieder im Gespräch mit Eltern, dass sie sich das entweder wünschen würden oder dass sie es sehr, sehr genießen, dass sie diese Möglichkeit haben, dieses Angebot. Und trotzdem ist die Unterstützung durch Psychologen immer noch nicht regelfinanziert. Sehen Sie da eine Veränderung? Glauben Sie, was denken Sie, was in Zukunft passieren wird?
Ja, wir hoffen natürlich sehr. Ich habe kürzlich noch mit meiner Chefin, mit Frau Dr. Blattmann drüber gesprochen, die jetzt natürlich auch versucht, bei den nächsten Kostenverhandlungen auch die Kosten für einen Psychologen mit einzubeziehen und auch ein Stück weit über die Rückmeldungen in unseren Fragebögen das auch begründen will. Es ist letztendlich auch im Gesetz so vorgesehen, aber wie das dann so oft ist, bis es dann wirklich durchgesetzt ist, das dauert immer noch ein bisschen. Aber ich denke schon, dass es ein wichtiger Teil ist, weil es ist ein Kind oder einen Jugendlichen in so einer Situation zu haben, ist ganz sicher nicht nur ein medizinisch und pflegerisches Problem, sondern da gehört ja zum Leben zum Glück noch viel mehr dazu.
Ja. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Haben Sie noch irgendwas, was Sie ganz, was Sie noch gerne sagen möchten, was Ihnen noch auf dem Herzen liegt?
Nee, im Augenblick eigentlich nicht.
Dann bedanke ich mich sehr.
Ich danke Ihnen, Frau Lammer.
Ich habe viel mitgenommen, viel gelernt und ja, freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.
Ja, ich auch.
Ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen, eigene Themenvorschläge haben oder Ideen oder selbst auch einmal in ein Interview kommen möchten und von Ihrer Geschichte erzählen wollen, dann schreiben Sie mir gerne. Ich freue mich. Sie erreichen mich unter der info@kinder-palliativ-landstelle.de. Die Adresse finden Sie auch noch unten in den Shownotes, dann können Sie sie einfach abrufen. Ja, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Ich kann versprechen, es wird wieder ein tolles, spannendes, offenes und persönliches Gespräch geben. Machen Sie es gut!